Ich mag gerne Blaubeermuffins, falls hier Angehörige zuhören.
Tür geht bei uns auf, kommt ein 18-Jähriger rein, sagt so, ja, ich möchte bitte meine Bestattung schon mal im Vorhinein regeln. Ich habe sowas sogar schon mal gemacht. Da sollten wir jemand einbetten und beerdigen, komplett nackt. Da hat der Bursche spinnt schon wieder.
Genau, wir haben einen Schlag.
Um Leben und Tod.
Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen des Todes.
Mit mir Johannes.
Und ich bin Luis.
Jetzt darf ich es euch endlich verraten, Freunde. Und zwar, ich habe ein Buch geschrieben. Richtig cool. Ich freue mich, dass es jetzt endlich draußen ist. Bestatter's Diary heißt es. Also quasi wie so ein bisschen mein persönliches Tagebuch. Darin bekommt ihr Einblicke hinter die Kulissen, die ihr so tatsächlich definitiv noch nicht bekommen habt. Es geht um meinen Alltag zwischen Social Media, irgendwie dieser Promi-Welt und dann aber auch wieder den verrückten Geschichten, die man so als Bestatter jeden Tag erlebt. Und glaubt mir, da passiert schon so einiges. Kennt ihr hier aus dem Podcast. Aber da wird auf jeden Fall was Neues auch für euch mit dabei sein. Deswegen jetzt überall vorbestellbar. Damit würdet ihr mir auf jeden Fall den großen Gefallen tun. Wenn es euch interessiert, rüber auf Amazon, Bestatter's Diary, gerne vorbestellen. Und ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen.
Luis?
Ja.
Wann kaufst du dir eigentlich ein eigenes Auto?
Oh, jetzt wird das Thema angesprochen.
Ja, jetzt wir besprechen das mal so unter vier Augen.
Unter vier Augen, okay. Also, was hast du denn im Angebot?
Ja, ich? Ne?
Ja, ich weiß es nicht. Also, ich fahre ja die ganze Zeit nur Fahrrad.
Ja, das ist schon nicht ganz. Also ihr müsst wissen,
Okay.
Also ich habe mit Luis einen Deal.
Ja, einen Deal.
Luis darf mein Auto nutzen, wenn er dafür Sorge trägt, dass es immer schön sauber und gewaschen ist und geladen ist.
Genau. Was ich, würde ich zu sagen, ja, zu wie viel Prozent schaffe ich das zu erfüllen? 70-80% schaffe ich das zu erfüllen.
Und als Ergänzung noch, Zusatz, wenn es zur Verfügung steht. Also ja, ich habe natürlich Prio. Genau. Ja, also das ist so der Deal.
Das ist der Deal, das klappt auch ganz gut. Wobei man auch echt dazu sagen muss, also du gehst so von innen rücksichtslos mit dem Auto um. Da liegen, ich putze das und nach zwei Tagen ist es wieder so dreckig.
Klar, das war ja absichtlich, dass der Druck immer größer auf dich wird, ein eigenes Auto zu kaufen.
Ach so, ja genau, dass ich immer das Zeug wegputzen muss. Nein, zum Beispiel liegen da immer so viele Sachen drin rum, wo ich mir denke, sag mal, brauchst du das nicht oben? Zum Beispiel irgendwie 5 Jacketts übertrieben gesagt.
Ja, die sind für die Reinigung. Stimmt, eine Rolle Klopapier war hinten auch.
Eine Rolle Klopapier?
Ja, die brauche ich immer, wenn ich unterwegs bin.
Ja, genau, wenn Stau ist oder so auf der Autobahn. Nee, aber was war noch drin? Es sind immer so Bäckerstüten. Letztens hat es des Todes gestunken, weil du einfach deine Pizzatüte hast drin liegen lassen.
Das stimmt, da habe ich so eine Zwiebelpizza gegessen.
Oh, wo ich mir denke, wie kann man sein eigenes Auto so sehr hassen?
Aber merkt ihr schon, Luis, der redet sich jetzt raus aus dieser Nummer so um den heißen Brei. Und weil die Kernfrage war ja eigentlich, wann kaufst du dir eigentlich ein eigenes Auto? Aber hast du nicht in dir so das Gefühl von, ja, das wäre jetzt mal oft ganz praktisch und jetzt wird es so langsam mit 20 Jahren und mal Zeit, auch so ein eigenes Auto zu haben.
Ja aber dein Auto ist relativ oft frei.
Ja, also, genau.
Nein, irgendwann muss es schon sein, vor allem spätestens, wenn ich nach Bad Wildungen fahre. Weil da zur Meisterausbildung.
Ah ja, das ist ja jetzt
das
bald.
Das ist ja bei Kassel, naja, bald ja. Also ich fange ja mit Teil 3 und 4 jetzt erstmal an, in Nürnberg zum Glück. Kann der Heimscheißer auch schön zu Hause bleiben, zum Glück.
Wie, du bezeichnest dich als Heimscheißer?
Ja, voll.
Ja?
Weißt du doch. Ich mag es nicht so, weg zu sein.
Ach so, ich dachte jetzt aufs
Klogehen bezogen.
Nein, ja, das weiß ich.
Aber spätestens, wenn ich denn da immer hinpendeln muss.
So nee, du
Donnerstag bis Sonntag. Und ja, das hast du ja letztens gesagt mit dem Caddy von der Arbeit. Da passen nämlich auch meine Flugzeuge rein, meine ferngesteuerten.
So ein Caddy, meinst du?
Ja, das wäre schon echt gut.
Ja, Caddy ist praktisch. Da kannst du auch mal zur Not eine Matratze reinlegen und drin pennen.
Ja, stimmt.
Würde auch gehen, ja.
Stimmt, würde auch gehen. Aber was ich mich dann auch gefragt habe, war dann das nächste Dingens. Wieso kommt ein Caddy weg? Ich dachte, wir holen uns das Dekomobil.
Ja, aber der Plan war ja
statt
eigentlich...
Statt dem Skoda.
Ja, richtig, ja, aber der Plan war eigentlich 2 Dekomobile.
Ah, aber, ja genau, aber das zweite, das dauert ja jetzt erstmal noch ein
bisschen. Ja, richtig, genau.
Ja, okay.
Aber sprechen wir mal so allgemein von einem Caddy.
Einem Caddy,
muss jetzt nicht
vielleicht in dem Jahr ist oder sowas.
Ja.
Das genau. Würde ja auch gut passen von meinem Zeitplan.
Er schiebt schon wieder so nach hinten raus.
Ich noch ein bisschen sparen.
Merkt ihr.
Naja, also ich weiß nicht, wann ich mir das... wann hattest du denn dein erstes Auto?
Mit 18.
Mit 18? So, voll. Der Gong schlägt 18 und dann muss das Auto her.
Absolut. Ich meine, ich war damals dann gleich selbstständig, habe die Firma übernommen.
Ja, okay.
Und dann und darauf wollte ich so ein bisschen mal hinaus bei dir. Und schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Das würde mich nämlich interessieren, wie so die Allgemeinheit es sieht. Als ich damals 18 war, habe ich relativ schnell dann gemerkt, auch mit der Selbstständigkeit, mit dem Beruf, irgendwie passt es gar nicht mehr so. bei den Eltern zu Hause ein Zimmer zu haben und, ja. oder nur in so einem Zimmer da zu wohnen und auch kein Auto zu haben. Ich konnte das Auto von meinen Eltern auch nutzen. Ich musste übrigens Kilometergeld zahlen.
Macht Sinn.
Üblich auch, ja. Und irgendwie so, ich brauche ein eigenes Auto. Das hat für mich so zu meinem eigenen Setting dazugehört.
Ja, kann ich verstehen.
Ja.
Ja, das kann ich verstehen. Das ist schon auch so klar, wenn ich auch darüber nachdenke, über die Vorteile. Ich kann hinfahren, wann ich will, wohin ich will, in Urlaub oder sowas. Naja, dann ist man da nicht drauf angewiesen. Oder ja. zum Geißkopf vom Mountainbiken. Beim Caddy würden auch 2 Mountainbikes oder 3 oder 4 auch hinten reinpassen.
Wie viele Mountainbikes hast du?
Ja, nein, du weißt schon, was ich meine.
Ja, genau, meins, habe ich gedacht, sagst du noch.
Ja, genau, dein Mountainbike würde reinpassen, das du eh nicht benutzt, weil genau, du nicht
mein
in die Rennrad, Arbeit fährst.
Der Louis hat eigentlich alle Fahrzeuge von mir.
Das, ja, das ist ja wohl eine Lüge. Übrigens, mein Dämpfer ist fertig.
Oh.
Und wir könnten vielleicht noch mal ein Wochenende zum Geißkopf fahren.
Ja?
Ja.
Okay.
Wenn ihr den Vater springen sehen wollt, dann schaut jetzt auf Instagram.
Wie eine junge Gazelle.
Ja. Naja, egal. Heute soll es aber um eure Fragen gehen, ihr lieben Leute. Und zwar ist das hier die altbekannte, altbewährte Q&A-Folge. Es geht los mit Frage Nummer 1. Happy_Maddy will wissen, wie früh kann man die eigene Beerdigung bei einem Bestatter planen lassen? Ab welchem Alter? Das ist eine spannende Frage, oder? Habe ich so noch nie drüber nachgedacht.
Also spontan fällt mir ein, man muss volljährig sein.
Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ne? Auch sagen, also mit 18 eigentlich. Ja. Und dann kannst du einen Vorsorgevertrag abschließen und alles planen. Aber das machen nicht so viele so jung. Ne?
Nein, gar nicht. Wie wäre das denn für dich? Stell dir vor, Tür geht bei uns auf, kommt ein 18-Jähriger rein, sagt so, ja, ich möchte bitte meine Bestattung schon mal im Vorhinein regeln. Der erste Gedanke, den ich hätte, wäre doch sofort, sorry, aber also bist du kranker oder gibt es einen Anlass dafür? Was ist der Anlass?
Ja.
Würde ich fragen.
Ja, aber wenn der sagt, ey, er will das... Einfach so? Weil er, keine Ahnung, weil er alles festlegen will und weil es ja auch schneller vorbei sein kann, als man denkt.
Das ist richtig.
Aber das bedenkt man halt normalerweise auch nicht. Finde ich auch eigentlich ganz gut.
Was auch gut ist, genau.
Was auch gut und richtig so ist, ne? Mhm. Also, dass man das Leben mal genießen sollte und das schon auch irgendwie schon als Bewusstsein tragen sollte, dass es so sein kann. Das kann nicht schaden, aber jetzt halt nicht irgendwie, dass man hier die Bestattung plant. Vielleicht, weil man denkt, oh, mich könnte es ja auch mal treffen.
Ja.
Ja. Was anderes ist es, wenn man natürlich krank ist, ne? Das hatten wir auch schon.
Ja.
Dass jemand weiß, okay, er ist sterbenskrank und will dann vielleicht, kommt man vorbei und will sich in seinen eigenen Sarg reinlegen. Das haben wir schon.
Ja.
So Probe liegen.
Ja,
viele finden das makaber.
Ja, aber ich glaube, es ist ein Mechanismus, damit umzugehen oder sich an das Thema ranzutasten, sich dem Thema anzunähern.
Ja.
Weil das macht sehr, sehr greifbar. Also da weiß man, es drehen sich ja auch viele Sprichwörter darum. So wird man mal gebettet, man wird eingebettet. Also es geht sehr viel ums Liegen, ums Bett, um die letzte Ruhestätte. Und ich weiß nicht, ist doch ein menschlicher Wunsch, wenn man wissen will, wie man da liegt.
Ja, kann ich auch verstehen.
Ich habe dein Video, das Longform, mal komplett durchgeschaut. Sonst schaue ich ja viele Videos nicht komplett durch. Aber
was?
Das Longform mit dem Pilzsack habe ich mir angeschaut.
Hast du durchgeschaut?
Ja. Und auch da bist du, ich war ja mit dabei, ich habe es ja auch gefilmt, ne? Den wundert's, haha. Da bist du ja auch in den Sarg gestiegen, um zu sagen, so, jetzt mal testen, wie man da in so einem
Pilzsack. In dem Pilzsack, ja.
Und das Kissen war ja dann sogar so bequem wie deins zu Hause.
Ja.
Sehr gesagt.
Ja, das stimmt.
Das verbindet man mit dem Thema Sterben und beerdigt werden. Wie liegt man?
Ja, das stimmt. Genau. Ja. Und deswegen finde ich es auch nicht makaber, wenn man sich da mal reinlegen will. Ich habe ein Video gesehen, das fand ich schon irgendwie krass. Da siehst du ein Ehepaar zusammen oder ein Paar und er ist dann sterbenskrank auf einmal. Sehr voluminöser Mann, sage ich mal. Also der hatte auf jeden Fall gut was auf den Rippen, weiß aber, er hat Krebs und wird sterben. Okay. Und die gehen dann zusammen so, die nehmen das wirklich locker und auch er kann darüber schmunzeln und sagen so, hey guys, wir sind hier auf dem Friedhof und wir kaufen jetzt mein zukünftiges Zuhause, so nach dem Motto, und gehen halt Grab kaufen und gehen dann zum Bestatter, Shopping heute mal anders sozusagen.
Ja, wirklich? Ist ein amerikanisches Video?
Ja, ist ein amerikanisches Video, aber nicht irgendwie weird, sondern schon sehr traurig. Also da wird man schon sehr mit reingenommen quasi. Scheiße, die müssen ja jetzt das für ein ganz anderes Event einkaufen gehen, als was sie eigentlich geplant haben, ne? Frisch geheiratet so ungefähr. Das fand ich ziemlich,
Wie alt ist der?
Wie alt werden die gewesen sein? 25?
Ach, so ein junger Kerl?
Ja, ja.
Ach was, und der hatte eine heftige Krankheit.
Heftiges Schicksal, ja, genau.
Ja.
Und siehst dann auch, wie er halt immer weiter abbaut und dann halt irgendwann, ja.
Und am Schluss dann auch ist er dann beerdigt oder halt bestattet.
Das sieht man, glaube ich, nicht. Aber du siehst, ja, oder sogar, glaube ich, schon.
Aber
ja.
Er ist gestorben,
genau.
Das man
genau, aber die haben sich halt dann zusammen das rausgesucht. Und deswegen, um zurück auf die Frage zu kommen, es hängt so ein bisschen mit dem Anlass zusammen. Also da können schon auch junge Leute kommen und das einmal vorbereiten halt, ne? Hilft vielleicht auch?
Definitiv. Ich hatte das aber so noch nicht. Überleg gerade, die jüngste Person, die das bei mir geregelt hat, war, ich glaube, das war tatsächlich vor 30 Jahren, also ganz am Anfang meiner Karriere. Ja. Und es war ein junger Mensch, der war so alt wie ich. Sprich, der war 20.
Also doch.
Damals. Zwischen 18 und 20 war der.
Ja, und warum? Einfach so.
Ja, das war irgendwie einfach so. Ich glaube, der hatte einen Trauerfall. Ja, so war es. Dessen Mutter war verstorben, die haben wir bestattet.
Okay.
Und da hat er angefangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ein, zwei Jahre oder ein Jahr danach, nach dem Tod, kam er auf mich zu und gemeint, Herr Bauer, Mensch, kann ich mal vorbeikommen?
Ja.
Möchte ich gerne alles festlegen. Ja. Und ich habe mich dann ein bisschen gewundert. Das war aber wirklich ein netter, positiver Mensch. Und dann haben wir alles besprochen, vom Sarg aussuchen bis hin zu Blumenschmuck definiert, bei wem das bestellt werden soll, weil er wollte dann den einen Floristen speziell unterstützen,
ja,
bis hin zu einer Liste an Leuten, die dann eingeladen werden sollten bei der Trauerfeier. Okay.
Gästeliste einfach.
Eine Gästeliste. Und das Witzige oder das Lustige war, die hat er auch von Jahr zu Jahr aktualisiert. Dann kam eine E-Mail.
Der ist kacke, der soll
ja
weg.
Ja, ja, genau. Echt? Ja, oder er kam mal wieder vorbei, kurzer Termin auf einen Kaffee. Ja, müssen wir ganz kurz durchschauen, weil die, mit denen hat er jetzt nichts mehr, die waren blöd und so. Also war echt? So. War so, ja.
Ach, krass.
Also und das war bei vielen Vorträgen, die ich in all den Jahren gehalten habe, war er mit einem Beispiel dafür, wie man sich mit dem Thema beschäftigen kann und wie früh man sich auch schon, ohne dass man Anlass hat, damit umgehen kann.
Muss ich mir merken.
Jetzt pass auf, die Geschichte geht aber noch weiter, denn der ist jetzt gestorben vor kurzem.
Ach echt?
Der ist gestorben. Ich habe das dann gelesen bei uns.
Dann ist der ja jetzt dein Alter.
Genau. Ja, er war schon immer mein Alter.
Genau, aber dann ist er jetzt in deinem Alter gestorben.
Also er war quasi doch irgendwie krank.
Also zu früh. Aber
weiß ich nicht, ob er es damals schon war. Er ist zu früh gestorben, ja.
Ja.
Und ich bin dann so richtig erschrocken, als ich es gelesen habe.
Ja, glaube ich.
Ich habe mir gedacht, nein, das gibt es doch jetzt nicht. Warum ist jetzt der gestorben?
Ach, krass.
Ja.
Echt?
Ja.
Ja, heftig. Das weiß ich gar nicht. Muss mir jetzt nach der Folge dann mal den Namen sagen.
Ja, ja.
Dann habe ich vielleicht ein bisschen Bezug dazu. Also war schon jetzt in der Zeit, wo ich auch da bin.
Ja, ja, genau.
Ja, also ganz aktuell.
Ja, ist aktuell.
Heftig.
Ja, genau.
Okay,
ja.
Und hast du dann, hast du ihn nochmal gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Hast du nicht?
Nee.
Okay.
Ich war dann da nicht da, wo die Beerdigung war. Ich wäre auf die Beerdigung gegangen,
das denke ich mir
logischerweise,
schon.
Ja. Aber da war ich nicht da.
Also, einmal die Gästeliste abgleichen.
Ja, genau.
Sie dürfen nicht kommen.
Entschuldigung.
Ja.
Das hat er damals wirklich festgelegt. Ihr Gesicht wollte er hier nicht sehen.
Ja, genau. Verrückt. Ja, okay. Also ist auch eine Art, sich damit zu beschäftigen. Also, um die Frage nochmal kurz und knapp zusammenzufassen. Alter ist im Prinzip eigentlich egal. Aber für einen Vorsorgevertrag muss man halt 18 sein.
Genau. So kann man es zusammenfassen.
Ja.
Von daher, liebe Happy Maddie, wenn du bei uns einen Vorsorgevertrag machen willst, melde dich gerne. Ach ja, können wir gleich mit aufgreifen. Ist eine Frage, die habe ich jetzt hier in der Q&A-Folge nicht mitgebracht.
Ah ja,
aber
genau, ja.
Möchte jemand wissen, ob man uns auch beauftragen kann und wie weit wir fahren, ohne dass es quasi Mordsmehraufwand auch bezüglich der Kosten betrifft. Die Frage war, glaube ich, eingrenzt auf, ob wir 2,5 Stunden auch fahren würden.
Würden wir ja.
Genau.
Sind wir auch schon oft?
Sind wir. Und von den Kosten, ich sag mal so, im Radius von 250 Kilometern ist es nicht wirklich ein Mehraufwand.
Ja.
Nicht wirklich.
Ja.
Bisschen vielleicht. Aber ich würde mal sagen, vernachlässigbar.
Gut, es geht halt eher um die weiten Strecken, ne? Wenn du dann nochmal nach Berlin fahren musst, ja, die Überführung, die Abholung.
Das ist schon klar, das ist ja weiter als 250.
Ja, genau.
Ne? Aber so alles so Frankfurt oder da noch ein bisschen weiter, das sind Sachen, das können wir so im Daily Business, das kriegt man logistisch gestemmt, sage ich mal.
Ja, das auf jeden Fall. Und wir müssen diesen Mythos aufräumen. Es gibt keine Zuständigkeitsbereiche für Bestatter. Das lese ich so oft, das ist
das
Wahnsinn.
Das war halt früher so.
Ja, aber
das
also
gibt's nicht.
Auch teilweise Leute in Nürnberg, habe ich gehört, hätten gerne uns in Fürth als Bestatter. Das ist überhaupt kein Problem. Wir kennen uns in Nürnberg aus wie in unserer Westentasche, machen da auch auf allen Friedhöfen Bestattungen. Die denken aber, wir sind da nicht zuständig, weil wir aus Fürth sind. Absoluter Quatsch. Also auch woanders. In der Theorie kann auch jemand aus Hamburg uns wählen für die Bestattung dort.
Ja.
Da ist dann natürlich die Sinnhaftigkeit einmal in Frage zu stellen. Ne? Muss man natürlich auch sagen.
Das ist klar.
Da nach Hamburg zu fahren und sowas können wir schon machen, aber das ist dann halt echt teuer.
Ja.
Kann man so sagen, wie es ist. Aber so sonst im Prinzip, auch aus Bamberg hat da jemand gefragt, in Bamberg sind wir auch ab und zu. Also wenn uns jemand als Bestatter haben möchte, auch gerade hier in der Region, im Landkreis draußen, das ist überhaupt kein Stress. Ich glaube, da ist bei vielen auch so dieser Glaube von diesem Zuständigkeitsbereich drin.
Das kommt halt auch ursprünglich daher, sage ich mal, dass viele Friedhöfe ihre Bewirtschaftung an Bestatter vergeben. Und dann weiß man ja. Auf den zwei Friedhöfen, da ist der und der Bestatter. Der macht da die Gräber, sperrt die Halle auf etc. Und das ist richtig, sowas gibt's. Dennoch muss jeder Bestatter dort auch bestatten können.
Ja,
also
klar.
Also Sarg anliefern, Beerdigung durchführen etc.
Ja.
Dass dieser Kollege dann da halt mit aufsperrt und da irgendwie mit dabei ist oder meinetwegen auch das Grab baggert,
gut.
Okay, aber das ist ja Sache der Gemeinde.
Ja, der Gmar.
Der Gmar, genau. Wir kommen zu Frage Nummer 2. Tabea Göcke will wissen, muss man im Sarg immer auf dem Rücken liegen oder kann man auch auf dem Bauch liegen?
Als ja, ich diese spannend.
Frage gelesen habe, da musste ich irgendwie lachen.
Ja,
also, so, wie kommt man erstmal so, wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, also das ist ja wohl naheliegend.
Nein.
Doch.
Warum?
Leute schlafen, manche zumindest, immer auf dem Bauch auf der Seite und so im Sarg wollen sie dann auch so sein.
Okay, so habe ich es nicht bedacht, weil für mich ist es so, ein Verstorbener, der bewegt sich ja logischerweise nicht mehr.
Ja, ja.
So, und dann stellt man sich so vor.
Wäre also echt ein bisschen weird.
Genau, man liegt ja da immer so, oder was heißt Mann? Der Verstorbene liegt ja immer so gerade da und Blick immer direkt nach oben. Also sagen wir mal 90 Grad den Blick nach oben gerichtet. Also habe ich mir
ausgelotet.
Ganz ausgelotet nach oben Richtung Himmel, im wahrsten Sinne des Wortes. Und im Umkehrschluss habe ich bei dieser Frage gedacht, oh, ach so, sie meinen einfach um 180 Grad gedreht. Also sprich Gesicht so nach unten, so
in Richtung Hölle.
Genau.
Nein.
Könnte sein.
Ja, genau, könnte sein.
So also
könnte
Tabea, je nachdem,
wo du hin willst.
Wo man hin wollte, ja.
Ja, nein, also mir ist kein Gesetz oder keine Regelung bekannt, die das explizit erwähnt und ausschließen könnte. Oder?
Es muss halt immer schicklich sein.
Es muss immer schicklich und es ist, also es muss schicklich sein. Und
angemessen.
Es muss angemessen sein. Das Einzige, was mir da in den Kopf kommt, ist, wieder Paragraph 161, Störung der Totenruhe. Also du darfst mit einem Verstorbenen keinen beschimpfenden Unfug machen. Wäre das beschimpfender Unfug, wenn die Familie das nicht explizit sagt und wir uns denken, jo, der wird einfach mal geflippt? Ja, 100%. Weil
denk
das ist für mich dann nicht schicklich.
Ja.
Wenn die Familie das aber unbedingt will, das vielleicht sogar im letzten Willen oder sonst wo festgelegt ist,
ja.
Könnte man, glaube ich, sogar so argumentieren.
Ich habe da einen Einwurf oder einen Punkt. Ich würde mir das unterschreiben lassen als Bestatter, wenn die Familie diesen Wunsch äußert. Oder Tabea, wenn du jetzt sagen würdest, so, du hast immer auf dem Bauch geschlafen, möchtest dir dann auch den letzten Schlaf so antreten, dann würde ich den Wunsch aufgreifen und einfach eine Aktennotiz machen, dass es Wunsch der Familie oder der verstorbenen Person selbst war. Und somit wäre es schicklich. So.
Ja.
Habe ich kein Problem damit. Ich habe sowas sogar schon mal gemacht. Wie war das gleich nochmal? Ach ja, genau. Da sollten wir jemand einbetten und beerdigen, komplett nackt.
Ja, okay.
So. Ja. Und das ist nicht in unserer Vorstellung, zumindest in unserer Philosophie, so enthalten, weil wir verwenden gern persönliche eigene Kleidung oder es gibt auch so Talare und so weiter. Aber irgendwas, rein aus meinem Gefühl, muss der anhaben.
Ja, schon.
Genau, derjenige war aber Nudist. Er war gerne auf so FKK-Ständen und Campingplätzen unterwegs. So, okay, und dann mache ich mir halt auch eine Aktennotiz oder im Notfall lasse ich mir so unterschreiben und dann passt das.
Ja, geht auch.
Von also, daher die Antwort, ganz klar, man muss nicht immer auf dem Rücken liegen, man könnte auch auf dem Bauch liegen. Aber ja, lass uns noch mal uns ganz kurz ein bisschen technisch reingehen.
Meinst du, wie man es dann machen würde?
Nein, Thema, Stichwort Körperflüssigkeiten.
Ja, das geht dann halt alles.
Ist das so sinnvoll? Weil aus dem Magen kann noch mal was kommen. So, ja gut, wir tamponieren und alles.
Ja, aber wenn die Öffnungen in Richtung Boden, in Richtung Schwerkraft
sag ich jetzt mal, ganz klar.
Also ich muss einbalsamieren. Dann geht's.
Ja, aber trotzdem.
Alles absaugen?
Ja.
Ja, okay.
Ich würde es, glaube ich, nicht.
Nee, ich denke mir, wie kriegt man denjenigen auf den Bauch? Drehst du den auf den Tisch schon um und bettest dann vorsichtig falsch rum ein quasi?
Ja, wüsste ich gar nicht.
Also in den Sarg oder richtig rumlegen und dann drin ist ein Unterfangen. Nee, das klappt niemals. Nicht.
Du müsstest vom Tisch einfach einen Flip machen, natürlich vorsichtig und langsam.
Stimmt, der hat, ja, ach so.
Und dann liegt er auf dem, aber dann liegt er erstmal auf dem Gesicht und das ist irgendwie komisch. Dann müsste man den Kopf noch so auf die Seite drehen.
Ah, du meinst, dass man wirklich so, wie wenn man schlafen würde, meinst du, so Kopf auf Seite?
Ja, natürlich.
Also Gesicht so.
Aber überleg dir mal allein, wie das aussieht.
Ja, das würde falsch aussehen. Nee, es sieht falsch aus.
Also nochmal ganz kurz zurück, liebe Tabea, bitte, bitte nicht.
Don't do it, yes?
Don't do it.
Ja, okay, weiter geht's. Frage 3, Tim will wissen, was bedeuten die kleinen Fahnen am Leichenwagen? Also die hat nicht jeder.
Nee.
die Fahnen. Nicht jeder Leichenwagen. An unserem Strich 18 sind dran.
Ah.
Die habe ich doch immer verwechselt.
Wie meinst
die
du?
Die heißen Standarten und ich habe immer Staggatten gesagt. Weißt du es noch?
Stimmt,
weißt du es noch?
Staggatten.
Auf dem Weg, wo wir den abgeholt haben, hier kleiner Funfact übrigens, da war gerade Corona, also fett Online-Unterricht und wir wollten den abholen. Aus dem Osten irgendwo, weißt du noch, wo das war?
Ja, ja, genau.
Bei Leipzig.
Bei Leipzig
irgendwo. Ja, genau. Mhm. Und ich wollte halt mit, hatte aber Online-Unterricht und ich habe da so drauf gepfiffen. Ich habe den so auf stumm gestellt, den Online-Unterricht. Und
weiß
dann,
ich doch.
Dann sind wir im Leichenwagen
war Mathe.
Gefahren. Ja, Mathe und Latein habe ich so. Und dann immer, wenn ich irgendwas übersetzen musste, habe ich gesagt, so, ja, Entschuldigung, die Verbindung ist hier, glaube ich, gerade schlecht. Und wir sind gecruised und sind sogar noch live gewesen aus dem Leichenwagen. Weißt du es noch?
Stimmt.
Auf der Autobahn hat es so geregnet.
Live. Waren wir nicht auf TikTok live?
Ja, ja, genau.
Ich habe kaum was mehr gesehen beim Fahren und du warst ja irgendwie dann noch so live und ja, wir haben Fragen beantwortet.
Genau, aber der hat, und die Fahnen haben wir, glaube ich, für die Langstrecke abmontiert eben. Weil die das, glaube ich, nur bis 100 benutzen.
Ist richtig, ja.
Ja. Auf jeden Fall, in der Allgemeinheit dienen die oft der Kennzeichnung von Staatsgästen oder höchsten Amtsträgern, so
ja,
Zungenbrechern.
Bundespräsident und sonst was. Das ist sogar im Protokoll festgelegt, welche Standarten der hat und
siehst du, das
wann, wie, wo.
Ja, ja,
genau.
Ah. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Und die zeigen im Prinzip auch an, dass jemand sich im Auto befindet. Zollt einfach so ein bisschen Respekt, so ein Zeichen. Wobei man auch dazu sagen muss, wir verwenden das nicht so. Also wir haben die einfach immer dran, weil es ja cool aussieht.
Man muss auch dazu sagen, wenn jemand einen Leichenwagen, einen Bestattungswagen durch die Stadt fahren sieht, dann denkt man per se ja erstmal, da ist jemand drin. Oder? Also eine Privatperson.
Ja, 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 wahrscheinlich.
Erstmal ganz klar, ja, da liegt jemand drin. Ne? Von daher ist es, glaube ich, auch in Ordnung, wenn diese Standarten bei uns immer dran sind, aber man kann sie auch ganz einfach mit so einer Kippdrehbewegung wegmachen. Die kannst du brauchst keinen Schraubenschlüssel, gar nichts. Also man könnte es einführen. Wir hatten ja eh schon mal drüber diskutiert.
Ob wir aufmachen hinten, ne?
Ja, und ob wir auch noch mehr so einen gewissen Stil reinbringen, dass wir sagen, okay, unsere Fahrer, die Mitarbeitenden, die tragen dann wirklich so einen schwarzen Anzug und haben weiße Handschuhe
haben
an.
Haben keine Schuhe an
und weiße Handschuhe an. Aber stell dir vor, du fährst so durch Fürth irgendwie, durch die Gustavstraße abends im Sommer, es ist warm, die Leute sitzen alle außen vor der Kaffeebohne und sonst wo.
Da fährt der Burcher vorbei.
Genau, dann kommt der Burcher vorbeigefahren. Hinten ist ein Sarg, so drin ist es beleuchtet. Und vorne sitzen zwei Mann drin und die haben so weiße Handschuhe.
Ja, würde stilvoll aussehen. Würde auf jeden Fall stilvoll aussehen.
Ich habe es euch schon öfter mal erzählt, dass wir das gemacht haben vor 30 Jahren, ne?
Ja.
Ja, genau.
Jetzt sind schon 30 Jahre. Und der Alterungsprozess steigt voran. Ich dachte, das waren immer 20 Jahre in deine Geschichte. Ja. Nee, aber könnte man wirklich mal überlegen, ob man aufmacht. Einfach mal angucken, wie es aussieht, ne? Also ich fände das schon cool, gerade auch für eine Trauerfahrt am Friedhof einmal aufmachen.
Ja, in Italien fahren sie ja alles.
Eigentlich müsste man das einfach mal radikal durchsetzen.
Mhm.
Ja, naja.
Heißt ja, der Burger spinnt schon wieder.
Ja, genau, die haben einen Schlag.
Okay, wir kommen zur nächsten Frage. Und zwar Nagelfahr fragt, löst sich die Urne in der Mauer auch auf?
In der Mauer?
Also, hat er so gefragt halt. Mit Mauer meint er Urnenmauer, Urnennische oder auch Kolumbarium. Also nicht Erde, nennen wir es mal so. Also es gibt diese Urnenfächer auf den Friedhöfen, das kennt ihr. Da steht die Urne verschlossen in einer Nische, verschlossen durch eine Steinplatte oder manchmal auch so eine Metallplatte. Und auf der Platte ist dann so eine Inschrift drauf mit Name und den Daten. So, und ihr müsst wissen, es gibt in den meisten Friedhofssatzungen inzwischen den Passus, wo drinnen steht, dass man in Erdgräbern nur biologisch abbaubare Urnen verwenden darf. Das war früher nicht so. Früher waren die aus Kupfer, Messing oder halt Metall, aus Stahl auch, aus Blech. Und in den Nischen gibt es da aber ein Problem, wenn man eine Bio-Urne verwendet, weil, müsst ihr euch so vorstellen, die Nische ist zwar mit so einer Platte verschlossen, aber es ist ja auch nicht luftdicht verschlossen. Und meistens sind solche Nischen im Freien. Das heißt, du hast eine hohe Luftfeuchtigkeit, es regnet mal und sonst was. Das heißt, die Luft in der Nische hat eine gewisse Luftfeuchtigkeit auch. Und jetzt hatte man tatsächlich mal auf einem Friedhof im Fürther Landkreis den Fall, dass eine Bio-Aschenkapsel und auch eine Bio-Urne verwendet wurde. Und ich weiß nicht, ich sage mal so nach 10, 15 Jahren oder was, wurde
zerfallen.
Wurde diese Urnennische dann geöffnet und dann war halt einfach so ein Häufchen Asche noch drin gelegen und das war's.
Wurde rausgekehrt dann.
Ja, und halt, ich glaube, ich wollte schon sagen, umgetopft wie so eine Pflanze.
Umgefüllt
in eine Metallurne. Also da muss man drauf achten, dass man bei den Nischen eben Metall, Asche,
Nein, das ist unterschiedlich.
Ich weiß, hätte ich auch noch gebracht. Ja. Aber sagen wir mal so, meistens.
Ja, aber ich habe jetzt letztens auch bei zwei Friedhöfen angerufen.
Da ist
beim einen war es völlig wurscht und beim anderen bitte biologisch abbaubar.
Aber da frage ich mich, ob das aus einer Unwissenheit rauskommt.
Kann sein.
Oder ob es wirklich einen Grund hat. Vielleicht gibt es ja was wir nicht wissen.
Ja.
Ich kenne halt nur diese Geschichte jetzt aus dem Fürther Landkreis, die ich erzählt
habe. Ja. Von nee, daher. Ja, okay.
Ja. Spannend. Oder wir formulieren es anders: Die Urne in der Mauer sollte sich nicht auflösen. Sie sollte stehen bleiben.
Ja, aber vielleicht auch biologisch abbaubar sein.
Ja.
Die Rina fragt: Wie bedankt man sich bei einem Bestatter? Das ist eine gute Frage.
da fällt dir nichts ein, ne?
Kuchen backen.
Was, Kuchen backen?
Nee, also.
Haben schon welche gemacht?
Also eigentlich halt einfach eine kleine Aufmerksamkeit. Klar, also was viele machen, wo alle was von haben, ist einfach tatsächlich einfach ein bisschen Trinkgeld für die Kaffeekasse. Wir gehen da zum Beispiel einmal im Jahr dann gesammelt von Essen.
Karpfenessen.
Karpfenessen.
Steht jetzt ins Haus. Wir planen gerade. Ja, ist jetzt. Werden wir nächste ja Wochen machen. Ja.
Super, genau. Weil diese Kaffeekasse eben einmal im Jahr, das reicht dann eben von den Angehörigen, dass das ganze Team einmal zusammen einen coolen Abend hat. Und das ist immer so quasi als Dankeschön quasi von unseren Angehörigen veranstalten wir das quasi. Und lustig, alle bedanken sich dann immer bei dir, ne?
Genau.
Alle sagen, ach, danke, ja. Hannes, für die Einladung.
Gern geschehen.
Aber du sagst ja dann auch bewusst immer dazu, ja, ey Leute, natürlich. Das habt ihr euch selber verdient quasi. Das war eure gute Arbeit und das Danke vor den Angehörigen. Also damit kann man natürlich nichts falsch machen, aber auch einfach eine Aufmerksamkeit, wenn man sich denn bedanken will.
Mhm. Ich habe eine andere Idee.
Ja?
Mit einer 5-Sterne-Google-Bewertung.
Stimmt.
Ja, das ist so.
Stimmt.
Also wir machen das so, wir schicken jeder Familie, sagen wir ein paar Wochen nach der Bestattung, eine E-Mail mit einem Link drin, wo wir auch nochmal sagen, hier, ob alles gepasst hat, ob wir in Fragen sind, bla bla. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, bitte klickt auf den Link, könnt ihr uns bewerten.
Stimmt.
Und das machen auch viele, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viel wir haben, aber schon etliche.
Ja, ein paar hundert, oder?
Ja, so viel auch wieder nicht. Es ist gar nicht so leicht, da Bewertungen zusammenzubekommen.
Auch gerade bei dem Bestatter. Bei Restaurants ist es nochmal was anderes. Ich glaube, das ist mehr gang und gäbe.
Na klar.
Aber ja. Ja, stimmt. Guter Punkt.
Das ist ein Punkt.
Oder ihr backt Muffins. Ich mag gerne Blaubeermuffins, falls ihr Angehörige zuhört. Nein, Spaß. aber da kann man sich einfach was überlegen, einfach, ne?
Ja. Denke auch. Wir kommen zur Frage Nummer 6. Nathalie will wissen: Warum habt ihr euch auf Kinder spezialisiert?
Also Kinderbestattungen meinst
du? Kinderbestattungen, ja. Das haben wir uns tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren. Auch seit 20 Jahren wieder. Da muss man ein bisschen ausholen. Und zwar meine Ex-Frau, sprich Louis' Mutter, ist vom Beruf Hebamme. Und dadurch haben wir von früher die ganzen Kontakte zu Kreißsälen, zu Hebammen oder zu den Kliniken. Einfach, weil seine Mutter da gearbeitet hat oder eben auch bekannt war.
Ja.
Und man mich dann auch gekannt hat sozusagen. Und das Thema hat mir persönlich schon immer sehr am Herzen gelegen. Das wurde nämlich bei uns in der Branche oft totgeschwiegen oder keiner wollte das so recht anfassen, angehen, das Thema. Da wurde sich nicht getraut. Man wusste nicht, was man zu den Familien sagen sollte, zu den Hinterbliebenen, weil es eben sehr speziell auch war. Und ich habe mir irgendwann gedacht, das kann doch nicht sein. Man kann doch da auch da ganz normal mit dem Thema umgehen. Eigentlich ähnlich, wie wir es bei Burger eh schon immer gemacht haben. Wir sind immer sehr natürlich an das Thema Beerdigung und Trauer und Tod rangegangen. Und so auch bei den Kinderfällen haben wir uns ein bisschen des Themas angenommen, haben uns da reingefuchst und halt, ja, wir haben Literatur angeschafft, uns da eingelesen, wir haben schöne Behältnisse angeschafft, auch mit Künstlern zusammengearbeitet, dass man einfach was Schönes, das steht in Anführungszeichen für die, die es jetzt nicht sehen können, geschaffen. Und so hat sich das dann ein bisschen rauskristallisiert.
Ja, und jetzt sind wir da schon so etabliert auch irgendwie in dem Bereich, ne?
Ja, ja. Auf jeden Fall. Also wenn jetzt jemand einen Kindertrauerfall hat und auch weiter weg wohnt, die kommen oft zu uns und lassen es von uns dann machen.
Ja.
Oder auch zum Beispiel dieses Thema mit 3D-Abdrücken in Gips gegossen, also von Hand und Fuß, das mache ich ja auch. Ja. Muss ich jetzt übrigens die Tage auch noch fertig machen. Ich habe da eine Familie aktuell, die wartet drauf.
Ja. Muss ich für die Webseite filmen, fällt mir gerade auf.
Genau, ja. Können wir vielleicht auch machen dann. Ja. Aber also das sind schon so Sachen, wo die Leute merken, oh, das ist einfach was Besonderes und es wird mit der nötigen Achtung begegnet, würde ich mal sagen.
Ja, naja. Wir gehen weiter zur letzten Frage, die Travel Janet fragt: Wie findet man einen guten Bestatter und was macht für euch einen guten Bestatter aus? Ja, eigentlich. Also Google-Bewertungen ist so ein Ding, ne?
Mhm.
Google-Bewertungen. Eigentlich auch fast schon so ein bisschen Social Media, weil viele lassen sich da auch so ein bisschen in die Karten schauen, wie schaut es hinter den Kulissen aus. Ein guter Umgang mit den Verstorbenen, das auf jeden Fall. Webseite kann man mal durchschauen, was ist da so Angebot, sehr individuell ist, finde ich persönlich, für mich immer gut. So Sachen wie Sarg bemalen oder sowas, dass man sowas theoretisch machen könnte. Aber im Prinzip ist das auch vielleicht so ein bisschen Geschmackssache auch. Also, oder?
Was für mich ein Hauptkriterium ist, hat die Firma einen Versorgungsraum oder nicht?
Ja.
Das ist für mich wichtig. Das ist für mich so ein Anzeichen dafür, dass mit dem Verstorbenen richtig umgegangen wird und dass der, dass ein Schwerpunkt an der richtigen Stelle sitzt.
Ja, das stimmt.
Oder? Würde ich sagen?
Ja, ja, doch, ja. Also, dass auf den, auf diesen sehr wichtigen Bereich viel Wert gelegt wird, auch von dieser Firma eben. Mhm.
Das ist für mich wichtig. Nochmal kurz zu den Google-Bewertungen. Ja, da kann man auf jeden Fall drauf schauen. Was sollte man da beachten? Meiner Meinung nach, die Firma sollte nicht zu wenig Bewertungen haben. Also wenn jemand irgendwie 2, 3, 5 oder 10 Bewertungen hat, okay, sind alle irgendwo selbst eingeholt, schätze ich mal.
Alle 5 Sterne ist auch immer ein bisschen verdächtig.
Genau, wenn jemand volle 5 Sterne hat, geht gar nicht. Ja. Da stimmt was nicht. Keiner ist auf 5.
Nee, auch wir haben auch mal Kackbewertungen, weil auch mal halt was passieren kann und auch nicht alle zufrieden sind.
Genau, manchmal, also ist eine Mischung zwischen, es kann mal was passieren und ungerechtfertigt ist auch mit dabei.
Gibt's alles.
Gibt's alles.
Aber dieses perfekte 5 Sterne nur, das ist schon manchmal, ist ja auch bei Restaurants ein bisschen verdächtig, finde ich. Ich habe mal eine Google-Bewertung geschrieben bei einem Restaurant, wo es wirklich nicht gut war. Und so nach 2 Wochen war die dann einmal weg. Puff. Da habe ich meine Bewertung nicht mehr gefunden. Das Sushi hat richtig kacke geschmeckt.
Ja.
Das hat verbrannt geschmeckt wie Sau. Also es war so unfreundlich.
Okay.
Und am Schluss haben wir 90 Euro geblecht. Ein bisschen Sushi und habe ich halt eine Bewertung geschrieben. Auch nicht unsachlich oder so, aber die war dann weg.
Boah.
Komisch.
Komisch, komisch.
Ja, also das sind so Sachen, wo man einfach draufschauen kann eben, ne?
Ja, eben, eben. Okay, ihr Lieben, das war's schon wieder mit euren Fragen und unseren Antworten. Danke, dass ihr so offen und ehrlich und manchmal auch herrlich schräg fragt. Wenn du eine Frage hast, die dir schon lange auf der Seele liegt, schreib uns gerne auf Instagram um Leben und Tod. Wir nehmen sie gerne in einer der nächsten Q&A-Folgen mit auf. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert um Leben und Tod, teilt sie mit Freunden und bleibt neugierig auf all das, was uns Menschen verbindet, bis ganz zum Schluss.
Nämlich den Tod.